Nina. Lotte. Da muss man dabei gewesen sein.
Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 262. Folge des grandiosen Podcasts.
Da muss man dabei gewesen sein.
Dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Buenas!
Buenas!
Buenas dias!
Hola!
Chiques, amigues. Wir sprechen hier fließend Spanisch. Warum? Ihr fragt euch warum. Ey, zuallererst, mein Gott, ich habe 3 Wochen keinen Podcast gemacht. Mhm. Ich muss erst mal wieder reinkommen.
Warum machen wir das?
Einfach mal eine ganz normale Frage für alle gestellt. Leute, die heute neu reingeschaltet haben hier. Wir machen den Podcast, weil uns irgendwann mal aufgefallen ist, dass Menschen immer wieder in Situationen geraten, in denen sie einfach nicht wissen, was sie sagen sollen.
Ja, es ist schrecklich und es passiert immer wieder, dass Menschen so sind wie, okay, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich antworten soll. Da weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll. Und da nehmen wir euch gern an die Hand, damit ihr genau in eben diesen Situationen irgendwas habt, was ihr erzählen könnt. Weil irgendwas ist immer besser als nichts. Es gibt nichts Schlimmeres als peinliches Schweigen.
Deswegen liefern wir euch hier wöchentlich die besten Anekdoten, Kurzgeschichten, Funfacts jeglicher Art, damit ihr diese Geschichten nutzen könnt, um die peinliche Stille zu durchbrechen. Ja. Ihr könnt hier alles frei anwenden. Und was soll ich sagen, in euren kommenden Geschichten werdet ihr auf jeden Fall sagen, ja, ich war in Lateinamerika.
Ja.
Ja, ich war in Argentinien und ich war in Chile. Denn wir waren dort.
Genau, weil wir gemerkt haben, so deutschsprachiger Raum ist irgendwie dann irgendwann auch erschöpft. Also ich glaube wirklich, jede Person, die auf der Welt Deutsch spricht, hört diesen Podcast. Das wissen wir, ist ein Fakt.
Und auch unsere Musik, der Band Blond.
Genau, bei der Musik halt auch. Und dann dachten wir, wir gucken jetzt mal, was so der lateinamerikanische Markt zu bieten hat, wie die Menschen dort das wohl finden, weil wir sprechen natürlich fließend Spanisch, klar. Und sind deswegen einfach mal rübergeflogen, um zu gucken, was da so abgeht. Ne? Wir wurden eingeladen, Konzerte zu spielen und haben gesagt, gern. Machen wir gerne. Und da ging es dann auch schon los. Und wir sind über einen großen Teich geflogen.
Und die Reise ging ja schon mal gut los, weil ich glaube, wir sind 14 Stunden hingeflogen.
Ja.
Und mit uns im Flieger saßen 90%, also die Leute, die im Flieger saßen, bestanden 90% aus richtig großen, breit gebauten, glatzköpfigen, tätowierten Hells Angels.
Ja.
Und die haben alle Sprachen gesprochen.
Ich dachte
Polnisch
am Anfang,
gesprochen,
ich habe mir das eingebildet.
Deutsch,
ich so,
Französisch, ich Italienisch
so,
hier, und jeden deutschen Dialekt
Rocker.
Auch.
Ich war so, das sind doch alles Rocker hier. Die haben alle Kutten angehabt und so, also natürlich dann trotzdem keine bequeme Hose oder so für den Flug, sondern alle wirklich in so kompletten
Motorradstiefeln.
Und ich dachte so,
naja, und nicht nur Rockerkleidung, sondern auch ganz erkenntlichen Hells Angels Merch.
Genau. Und dann war ich so wie, bin ich blöde? Was ist denn hier los, Alter? Und
es war wirklich so, wir waren dort drin und die.
Ja.
Und gefühlt und sonst niemand.
Es war übelst krank, weil du sitzt ja im Flugzeug schon sehr nah aneinander und hast aber ja die Möglichkeit, deinen Stuhl in so eine zweite, in so eine Art Liegeposition zu bringen.
Ja.
Und das ist, vor allem wenn man selber seinen Sitz hintermacht.
Und wenn man seinen Kopf vor sich auf den Tisch gelegt hat.
Oh, das ist
und
gefährlich.
Und die Person vor einem nach hinten geht.
Da
bricht man sich fast das
Genick. Brechen. Aber ich
da
saß halt
da wie ein Shrimp.
Und dann vor mir saß ein Rocker und der hat sich zu mir umgedreht und hat in seiner Wahrnehmung, glaube ich, mich angetippt, in meiner Wahrnehmung mir auf dem Oberschenkel geschlagen, weil das waren wirklich, ich habe noch nie so große Hände gesehen, die waren so wirklich so 2x2 Meter gefühlt, die Hände nur, hat mich wie in Anführungsstrichen angetippt und hat so eine Geste gemacht, so wie, kann ich meinen Stuhl hintermachen? Ich, natürlich freundlich, war so wie, ja klar, kannst du machen. Und dann macht er seinen Stuhl hinter und das endet aber nicht an dem Punkt, wo das bei allen anderen Leuten normalerweise endet, sondern einfach, weil das so ein riesiger, so ein Bergmensch, wirklich so ein Berg von Mensch war, war der dann nochmal 30 Zentimeter näher und dann habe ich den ganzen Flug, saß ich wie mit dem in so einer Bob-Schüssel, wie wenn du so zwischen deinen Beinen einen zweiten Mensch hast und
man will
ich
sich da auch nicht beschweren, hast recht nicht
sagen,
bei einem Hells Angel.
Mir wurde dann so, ja Mensch, sag doch was, da kann doch, und ich so, ich fange jetzt ganz sicher Kein Stunk. Am Anfang von einem 14-Stunden, es war wirklich so, halbe Stunde war der Flug losgegangen. Und ich war so, ich fange jetzt ganz sicher, ne, in der ersten halben Stunde von 14 hier Stress an mit der Person, die jetzt die ganze Zeit noch vor mir sitzt. Und deswegen bin ich dann wie im Bob geflogen und hatte die ganze Zeit einen großen, erwachsenen, stämmigen Mann zwischen meinen Beinen.
Ich fand das auch so krass, weil immer wenn einer von denen aufgestanden ist, habe ich gedacht, die brechen die komplette Stuhlreihe aus der Verankerung.
Ja!
Weil die gesamte Sitzreihe, die haben sich irgendwo abgestützt und
alles,
und die gesamte Sitzreihe, Alter, von ganz hinten bis ganz vorne zum Flugzeug ist so, weil die so massig und stark waren.
Also das war echt krank.
Und dann sind wir gelandet irgendwann und ich war so, hä? Und hab so mich informiert.
Ja.
Warum ist der ganze Flieger voll? Und irgendwie hatten die Hells Angels ein internationales Treffen, also international alle von der ganzen Welt, die wichtigsten Hells Angels, wahrscheinlich die Oberchefs von allen möglichen Rockerclubs, also von den Hells Angels, weil auf den Kutten stand dann halt auch so Hells Angels Leverkusen, Hells Angels Hannover, also, und die wurden alle eingeladen in die Nähe von Buenos Aires, weil dort das Treffen war mit Anwesenheitspflicht, wenn du nicht erschienen wärst,
schnell mit Zoom dazu schalten,
hätten dir Sanktionen gedroht, und dann war ich so, Alter, na klar, gehen wir genau in diesen Flieger rein, wo wir dann wirklich 14 Stunden lang, also das war absurd,
ich war wirklich so,
ich habe dann meine Zeit, natürlich haben die auch so klischeehaft, Alter, ich saß ja, also du konntest nicht hinter einem sitzen, weil die saßen überall, und da habe ich natürlich ein bisschen geguckt, wie die so ihre 14 Stunden Flüge verbringen,
was sie so für Filme gucken, hat mich auch interessiert.
Ob die sich einen Barbie-Film angucken, vielleicht dann mal doch so ein bisschen harte Schale, weicher Kern, klar bin ich Feminist,
aber
Icon.
Aber auf gar keinen Fall.
Die haben sich nur Kriegsfilme angeguckt,
na, und
es war
so
wie
Action,
es war so lachhaft.
Ja.
Nur so, immer wenn ich vorgeguckt habe, hat gerade jemand mit einer Waffe irgendwie, es war so Klischee.
Ja.
Ich dachte so, okay, ich dachte, vielleicht ist es nicht so Klischee, aber es war
ich
so hab, Klischee.
Also einer saß auch schräg vor mir und der hatte so muskulöse Oberarme, dass er seine Arme quasi nicht an seinen Körper ranmachen konnte und dem ist beim Flug mal das Handy runtergefallen und dann, das hat wirklich, der hat dort 5 Minuten nach dem Handy gegriffen und dann musste ich dem das irgendwann aufheben, weil der das, ne, wegen seinem Bizeps nicht hätte greifen, also da war ich so wie, was ist denn hier los? Und wir waren natürlich auch so, wir wollten gut vorbereitet sein und zu uns haben alle gesagt, so lange fliegen, da müsst ihr Thrombosestrümpfe tragen. Dann wurde uns gesagt, ihr braucht auf jeden Fall das und das. Was ich wirklich für sinnvoll erachte, ist auf jeden Fall so ein Nacken, aufblasbare
Hatte ich ja zum Beispiel nicht, musste ich mir von einem Kumpel noch kurzerhand leihen.
Was ich mein Leben lang auch falsch rum getragen habe. Ich habe das immer so getragen, dass das wie, das ist ja wie ein U und ich habe das immer so getragen, dass das
die
wie,
Öffnung vorne ist.
Genau, dass die Öffnung vorne
dass
ist
du dich
und
nicht
mich
so
gewundert.
Geil, kannst dich gar nicht geil anlehnen.
Genau, und dachte so, hä, was soll denn daran bequem sein? Und dann irgendwann habe ich gecheckt, okay, die Öffnung muss hinten sein und dann kannst du perfekt nach vorne oder zur Seite deinen Kopf
ich
ablegen.
Ich hatte den nicht nur verkehrt rum in Sachen, dass das U, dass das Hufeisen mit der Öffnung nach vorne war, sondern dann auch noch einmal umgedreht. Also eigentlich war das so angepasst an die Schultern, dass ich das
nee,
versetzt,
du hast es
perfekt
komplett
auflegen.
Falsch gemacht.
Und
ja.
Ich hatte, also ja, das war auf jeden Fall
und, fail. Und da Tim Schell hat immer gesagt, Leute, ich habe hier Melatonin-Spray. Da steht drauf, nimmst du so einen Spritzer in den Mund. Ich mache immer so 8, trinken Weißwein und dann läuft das.
Ja, das ging, wenn du ein Champagner getrunken hast,
da
Weißwein
warst du dann
und dann 8 so eine Flasche Melatonin-Spray, dann warst du einfach, bist du, ja, nuts gegangen im
Komplett,
Flieger.
Ja.
In den Träumen. ich habe auch einen Gruselfilm geguckt mit meiner Banknachbarin Anna zusammen.
Ja.
Wir haben gleich auf Play gedrückt und irgend sowas angeguckt über die Wiedergeburt von vom Antichrist in so einem Kloster in Rom, so ein übsten Gruselfilm,
so,
wo dann die eine eine Krallenhand gebärt und
so,
das war.
So, pass mal auf. Und das Ding ist ja, ich saß mit Danina natürlich auf einer Reihe und ich saß neben dir. Und dann denke ich so, du entscheidest dich dazu, so einen Film zu gucken, das ist deine Sache, kannst du gerne machen. Dann lässt sie mich aber nicht in Ruhe. Nee, ich gucke meine Serie und dann immer, wenn die aller gruseligsten, räudigsten Stellen sind, tippt die Nina mich an, ich gucke kurz rüber und bin dabei, okay, da kommt gerade eine schwarze Krallenhand bei einer Geburt aus einer Frau raus, durchbricht die Bauchdecke und guckt da raus. Weißt du, und da tippst du mich an, wo ich so denke, ich wollte das ne.
Weil du mein Fels in der Brandung
ich hab
bist.
Ich habe mir das ne ausgesucht, mir das anzugucken.
Du
und für
bist
die
mein
schlimmsten
Fels in der
Stellen,
Brandung. Ich brauch dich dann in dem
für
Moment.
Für die exakt schlimmsten Stellen hat die mich angetippt. Also wirklich sowas Dreistes. Und dann sind wir aber irgendwann sind wir angekommen und haben es geschafft. Wir hatten ja auch Bass und Gitarre mit und so ein
Camper.
Schlagzeug was, aber halt nicht wirklich viel. Aber trotzdem war das immer so, mussten wir ein bisschen aufpassen auf unsere Sachen und so. Und der Tim liebt Tim ja auch liebt
der Flughäfen. Tim liebt. Er hat gesagt, oh. Wenn er nicht Tourmanager wäre, dann würde der übelst gern bei der, keine Ahnung, Lufthansa dort.
Er hat gesagt,
und nicht im Flugzeug, sondern auf der Erde am Flughafen arbeiten.
Irgendwas an einem Schalter. Irgendwas am Schalter würde ich übelst gerne arbeiten. So geil. Und dann sind wir immer 6 Stunden, es ist ja mittlerweile wirklich, das ist für alle immer so eine Core-Memory als Kinder, dass man so 4 Stunden vor Abflug da ist, weil die Eltern so sind wie, oh mein Gott, nee, wir müssen noch einchecken und so. Und mittlerweile, du bist ja dann meistens digital schon eingecheckt und bla.
Ja, aber wenn du Sperrgepäck hast wie eine Gitarre, ist nochmal ein anderer Schnack.
Und dann war das jetzt wieder so, ich verstehe es auch, dass er da sicher geht, aber wir waren so viel früher immer am Flughafen, dass ich so war wie, es ist
aber
nicht der Ernst.
Ich bin so, erstmal bin ich so wie, solange irgendjemand die Planung für mich übernimmt, bin ich fein damit, ist mir scheißegal.
Ja.
Wenn ich mich in einem Auto setzen muss und einfach nur treiben lassen muss und nichts klären muss,
ja,
bin ich so wie, ich fahre mit dir überall hin, ist mir egal.
Ja.
Sperrgepäck-Thema ist immer eine Überraschungstüte. Man weiß nie, ob das dann doch so easy peasy ist oder nicht, bla bla bla. Und deswegen, ich will nicht am Flughafen rennen. Das möchte ich nicht. Das verbitte ich mir.
Meine größte
Angst
ist,
ich mache das nicht. Und deswegen,
dass ich so ausgerufen werde.
Stresst du das, wenn du am Flughafen bist und du hörst, wie eine Person mit Namen,
ja,
wenn so gesagt wird, einmal bitte Marie Cuisine Trottoise Müller ans Gate Nummer so und so.
Hm. Und da denke ich so, das ist mein größter Albtraum, dass da mein Name durchgesagt wird und ich dann aber auch so in den Flieger komme und alle mich so angucken, so wie, ja, wo warst du
wegen dir?
Duty Free? Hast du noch ein paar Parfums getestet? Warst du in der Gucci-Parfüm-Abteilung?
Nein, Bruni Banani-Duft aufgetragen.
Hast du besser Dagmüsse geschnüffelt? Ja.
Aber du hast gerade Französisch geredet, weil wir nämlich einen Zwischenhalt in Paris hatten.
Genau.
Und bei diesem Flughafen, da Lotta und ich, wir haben natürlich versucht, entdeckt zu werden. Das ist ja auch gerade Fashion Week irgendwie gewesen.
Ja, klar.
Wir dachten so, wenn hier wichtige Leute aus der Modeindustrie da sind, dann hängen die doch am Flughafen ab, während Fashion Week ist. Ist doch logisch.
Fall. Und das war auch iconic, weil immer gesagt wurde, Frühstück in Berlin, Mittag in Paris, Abendessen in Buenos Aires.
Und ich bin mir da ein abgewalkt, Alter.
Ja.
Immer zur Toilette, aber im übelst krassen Walk und so.
Fierce.
Ich wurde leider nicht angesprochen. Ich weiß nicht,
ich habe versucht, immer mal so ein bisschen krumm zu laufen, damit ich für so edgy Marken entdeckt werde, die so Models haben, die so krumm auf dem Laufsteg
wenn
laufen.
Du so anhältst, habe ich immer so eine exzentrische Pose gemacht, weil ich wollte zeigen, dass ich, wenn ich mir einen Kaffee hole und warte, dass ich da nicht normal da stehe, sondern dass ich was anzubieten habe.
Ich habe versucht auch immer viel
Posen
anzubieten und ich muss auch sagen, als wir in den Flieger gestiegen sind, habe ich auch immer geguckt, ob ich Promis sehe. Ich habe aber keine gesehen. Das heißt, wir waren die einzigen Promis im Flieger, möchte ich mal sagen. Ich habe die Augen auch am Flughafen offen gehalten, weil ich so wusste, okay, auch Promis müssen irgendwie von A nach B kommen. So.
Und ich spring mal ganz kurz, wir versuchen es sonst chronologisch zu machen, aber ich spring mal ganz kurz, weil ich das wirklich sonst vergesse.
Ja.
Wir hatten 5 Konzerte.
Ja.
2 in Buenos Aires, also 1 in Buenos Aires direkt und 1 ein bisschen außerhalb.
San Martin.
1 in Mendoza, was noch zu Argentinien gehört. Dann sollten wir nach Chile, da musste man den turbulentesten Flug fliegen, den es gibt. Von Mendoza über die Anden einmal nach Santiago de Chile. Über diesen Flug gibt es einen Film über diese Sportmannschaft, die, das ist so ein Film, der jetzt auf Netflix irgendwann mal kam, nach einer wahren Begebenheit, wo so eine Sportmannschaft zu einem Spiel fliegen will und die gesamte jungen Mannschaft stürzt in den Anden ab und das Flugzeug und dann essen die sich und bla bla bla. Ich möchte jetzt gar nicht so viel erzählen.
Ja.
Es werden aber ein paar gerettet, weil 2 sich auf den Weg machen. Weil der so turbulent ist, der Flug, deswegen sage ich das noch.
Ja.
Dann waren wir in Santiago de Chile, was in Chile ist, und dann haben wir noch in Concepción gespielt, was auch in Chile ist. Wir wollten natürlich inland auch gerne mit dem Bus fahren, weil dieses Fliegen natürlich umwelttechnisch scheiße ist und man mit dem Bus viel mehr sieht.
Und auch alle gesagt haben, dass das geil ist dort, diese Busse.
Genau, so Überlandsbusse.
Das
wären so 20 Stunden Fahrten gewesen, 15 Stunden Fahrten. Ewig, ewig weit. Wir hätten trotzdem Bock drauf gehabt, aber wir konnten unser Gepäck dort nicht, also wir hatten ja wie gesagt unsere Koffer und noch Instrumente on top und man konnte das nicht reservieren,
dass man
safe diesen Platz kriegt.
Ja.
Deswegen mussten wir quasi fliegen, weil wir gesagt haben, weil die konnten nur sagen, wenn ihr dann früh dort steht, können wir gucken, ob es reinpasst oder nicht. Und dann haben wir
das geht einfach nicht. Dann können wir es ja nicht schaffen.
Deswegen waren wir aber natürlich viel an Flughäfen.
Ja.
Darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, bin ich um die Ecke gegangen. Da ist eine Sitzreihe, eine Chill-Sitzreihe am Flughafen.
Nee.
Und mir kommt die Kotze in meinen Mund rein,
die Gülle,
weil dort jemand ich habe ja nur noch die Spuren gefunden, ja, die Hinterlassenschaften, weil sich dort offensichtlich jemand die Fußnägel geschnitten hat.
So.
Da lagen über die gesamte Sitzreihe verteilt so dicke, abgeschnittene, ja, lange Fußnägel.
Ja.
Und ich habe geschrien, habe das den anderen erzählt und alle waren so, oh mein Gott, oh mein Gott.
Und das war so räudig und dann, und das war das Allerschlimmste, kam eine Person, hat es nicht gesehen, hat sich da hingesetzt. In die Fremden, und man hat gesehen, dass das Fußnägel sind, weil so große,
ah, das war,
ach so, abartig, das war so ekelhaft. Und ich denke mir so, da wird irgendeine Person, ich tippe jetzt mal, ich werf mal einen ersten Stein und sag mal, es war ein Mann.
Ich denke auch, es war ein
Sag
Mann.
Ich jetzt, da bin ich einfach mir, mal. Ich bin
jede
mir,
Person, die das jetzt gerade gehört hat, hat vor ihrem inneren Auge safe einen Mann gesehen, der sich so dort die Nägel schneidet.
Und das waren auch die übelsten Oschi-Fußnägel. Also das, oh, ist das, so richtig so.
Hör auf, ah, mir kommt, da kommt mir wirklich so ein Klump in meinen Hals.
Und ich sehe das schon so vor mir, wie die Person so alleine am Gate ist und so denkt, eigentlich so, kann man es nehmen. Ah, komm, scheiß drauf.
So, oh, in 10 Stunden kommt aus der Flieger.
Da kann ich jetzt mal noch. Die muss,
ja,
er,
zwei Fliegen mit einer Klappe.
Da musst
ich
du ja
Zeit,
die Schuhe
schneid
ausziehen,
meine Nägel.
Die Socken ausziehen. Du musst einen Knipser rausholen, du, oder die Schere. Du musst Vorkehrungen und.
Na, und das dann nicht wegzuräumen, Prozess, das zu machen, ist ja die eine Sache. Aber du, Alter, das hat ein blindes Huhn mit einem Krückstock gesehen, dass dort 140.000 Fußnägel lagen.
Oh.
Die nicht wegzumachen ist so. Also da, wie rücksichtslos kann man durch die Welt gehen.
So.
Ich bin wirklich übelst, ich war, weil mir so schlecht war, war ich dann sauer, weil ich so angepisst war, dass
aber
mir deswegen
auch,
so schlecht ist.
Ich musste an diesen Mann denken, wo wir zusammen im Urlaub waren und an so einer übelst geilen Bank saßen und so Sonnenuntergang angeguckt haben und dann so ein Mann neben uns angefangen hat, so seine Fingernägel,
ja,
zu knipsen.
Aber
und
da
so.
Muss ich
und die
gehen.
Sind überall hingeflogen.
Ich muss dann
und
gehen.
So.
Ich finde das ekelhaft.
Und also,
mir,
ja,
ist klar, dass das Menschen machen, aber ich muss dann gehen, ich muss nicht daneben sitzen.
Ich finde eh Knipserphänomen, viele Leute, ich finde, es bräuchte wie ein Knipser-Führerschein oder so, weil viele Leute, die kriegen das nicht hin zu knipsen, ohne dass die Nägel einfach
irgendwo
wegfliegen.
Hinspringen.
Einfach hinspringen. Und ich habe jetzt mal
eine auch,
Umfrage
wenn man mal in einer
gemacht,
WG gewohnt hat, weiß,
ja,
man, dass
wird
es
gerne auch mal vergessen in der
nicht
Badewanne.
So.
Ja. Und da habe ich jetzt mal gefragt, Leute, die Knipser benutzen, weil ich ein Nagelscherenmensch bin.
Hä,
wie
machst
das machen
du denn,
die
Lotta, deine rechte Hand?
Das kann ich, ich bin Knaubler seit immer.
Und Pfeiler.
Und seit,
du bist,
ich bin,
übelst nerviger Pfeiler.
Ich bin komplett Knaubler und seitdem ich jetzt, also ich bin jetzt ne clean, aber ich knaubel nicht mehr so viel, feile ich.
Ja, mir ist nämlich aufgefallen, das ist, glaube ich, dein Ding, weil du einfach jeden Tag deine Nägel feilst.
Ich feile die immer.
Das ist so ein Langeweile-Ding und mich,
nein,
das nervt mich auch.
Weißt du, warum das so ist? Weißt du, warum ich das mache? Weil ich, dadurch, dass ich knaubel, okay, das können jetzt Leute nachvollziehen, die auch an ihre Fingernägel essen. Wenn man das macht, hinterlässt man immer, also es ist nie ganz glatt, sondern es ist dann immer rau und wenn du jetzt, keine Ahnung, hast eine Strumpfhose an oder irgendwas anderes, machst du dir die Sachen kaputt. Deswegen muss ich immer eine Feile dabei haben, um das dann wieder weich zu machen.
Ja, aber
quasi.
Wie oft machst du es am Tag? Mindestens einmal.
Nee.
Doch. Doch.
Das kann sein. Aber deswegen habe ich auch immer extrem gepflegte Hände.
Naja, ja,
was wollte ich denn eigentlich sagen? Ja, jedenfalls habe ich dann Leute gefragt, wie die das machen und die meinten, es gibt wohl eine Technik, wo die Nägel dann nicht übelst wegfliegen, aber wer diese Technik nicht kannte, war die Person, die da am Gate sich die Fußnägel geknipst hat. Das war das Räudigste überhaupt. So. Und dann waren
so
wir in Buenos
dazu.
Aires. Und Buenos Aires ist ja eine riesige Riesengroßstadt.
Und da muss man kurz nur zur Einordnung, warum, da, also da gibt es eine ziemlich große deutsche Community.
Mhm.
Da sprechen viele Leute Deutsch. Es gibt viele deutsche Schulen, an denen auch mittlerweile nicht nur MuttersprachlerInnen Deutsch unterrichtet werden, sondern auch Kinder, die dann Deutsch als Zweitsprache lernen und dann werden viele Fächer dann in der Zweitsprache Deutsch unterrichtet. Deswegen gibt es dort erstmal generell so einen, da kümmert sich dann die Botschaft um so Sprachreisen,
ja,
oder beziehungsweise die Schule kümmert sich um Sprachreisen. Das, ich hatte ja auch früher mal in der 7. Klasse eine Argentinierin bei mir.
Ich weiß, bei dir.
Bei
war
uns.
Ich nicht dabei.
Sorry, aber das war, und meine Spanischlehrerin, ich war übelst schlecht, also ich hatte 7 Jahre Spanisch in der Schule. Ich habe meine Lehrerin gar nicht leiden können, deswegen habe ich mich der Sprache leider auch total verweigert.
Ja.
Was ich sehr schade finde, weil Spanisch eigentlich eine total nicht so schwierige Sprache
hatte
ist
ich
und
auch
die auch
das Gefühl
echt
jetzt.
Schön ist.
Ja.
Und es hat auch jetzt Spaß gemacht, so zu sprechen. Und ich habe gemerkt, wenn ich war so schlecht und konnte mich trotzdem so halbwegs verständigen, wenn ich ein bisschen mehr aufgepasst hätte, dann hätte ich jetzt einfach eine,
ja,
geile dritte Sprache,
ja,
die ich sprechen könnte.
Ja.
Aber nein. Auf jeden Fall hat die zu mir gesagt, hier, keiner will noch hier ArgentinierInnen aufnehmen, willst du mal eine aufnehmen? Das wäre irgendwie voll cool und du kriegst eine Eins.
Ja.
Dann war ich so, ja, das ist Erpressung, aber ich muss es machen.
Ja,
ich muss brauch es machen.
Die, ich brauch die Eins.
Ich hatte gar keinen Bock eigentlich. Und ich war da, keine Ahnung, ich war 15 und dann kam so eine 16-Jährige. Den Namen darf ich nicht sagen, weil es ihr Klarname ist, aber die hatte einen Iconic-Namen.
Namen.
Zwei gleiche Anfangsbuchstaben. Und die hat dann bei mir...
Nennen wir sie doch.
Helene Haretti. So, Helene Haretti. Und die Leute, also die deutschen Schulen in Argentinien sind privat.
Ja.
Die staatlichen Schulen genießen nicht so einen guten Ruf. Die Deutschen genießen zumindest einen viel, viel besseren. Da wird von sehr guter Bildung immer gesprochen, kostet aber Schulgeld. Das heißt, die Leute, die dann da in die Schule gehen, sind sowieso erstmal Kinder aus Elternhäusern, wo mehr Geld da ist. Und die Helene Haretti, die dann zu mir gekommen ist, kam auch aus einem sehr wohlverdienenden Elternhaus und fand es übel scheiße bei uns zu Hause. In unserem Hippie-Zuhause, ne? Bei unseren Hippie-Eltern, wo die hatte ein Zimmer, das war wie ein Gästezimmer bei unseren Eltern und das war aber an dem Atelier von meinem Vater dran.
Es war
von unserem Vater dran. Also du musstest durch den vollgestellten, schrampeligen Raum und dann hatte sie auch die ganze Zeit, die war 16,
ja.
Die hatte keinen Bock, ihre Eltern haben sie halt geschickt, sie hatte gar keine Lust.
Ja.
Und sie war auch nur eine Woche da, also die war eine Woche in Berlin, Woche in München, Woche Chemnitz. Chemnitz ist wahrscheinlich auch die beschissenste Stadt von allen für so die Außenwahrnehmung dann gewesen mit 16. Die hatte gar keinen Bock, dann hatte sie die ganze Zeit geweint, weil sie Liebeskummer hat.
Ich weiß, dass wir so Sachen geplant haben, so Ausflüge und sie dann einfach so war wie, habe ich keinen Bock mitzugehen.
Und ich habe mir natürlich,
so, guck dir doch mal die Schloss Augustusburg an.
Ich war 15 und dachte, okay, das wird der Beginn einer richtig krassen Brieffreundschaft. Ich habe vorher, bevor die gekommen ist, habe ich schon so, habe ich dann wirklich das erste Mal in meinem Leben Spanisch geübt, weil ich so dachte, oh, das wird meine neue beste Freundin, aber über einen großen Teich. Sie hat die ganze Zeit Liebeskummer wegen ihrem Freund, dann hat der Freund die haben immer über Skype telefoniert, hat ihr einfach 6 Hundewelpen geschenkt. Weil sie sie so vermisst hat, weil sie 3 Wochen weg war. Und auf jeden Fall ist sie dann auch, und das hat wirklich mein Herz gebrochen, die hatte noch eine beste Freundin, die war in einer anderen Familie.
Ja.
Und dann hat die immer bei der übernachtet.
weil die hatte keinen Bock auf uns.
Na, weil
und ich war eben traurig, Alter.
Bei uns gab es
so,
ja auch
immer
gar
noch,
nicht. Ich rede das erste Mal darüber. Das ist so wirklich so ein übelster, das schnürt mir sofort wieder mein Herz ein. Ich war 15, ich war ein Kind, ich hatte übelst Lust, ich habe mich übelst gefreut und die fand uns übelst scheiße und dann war die immer bei, nee, ich schlaf bei der, alles gut und ist dann halt mit in so eine verkackte Adelsberg-Wohnung
in
gefahren.
In so ein Haus.
In so ein Einfamilienhaus.
Einfamilienhaus, wo es Süßigkeiten-Schale gab und
war,
Saft,
wo ein Carport existiert oder HWR
Limit.
Ist, wo da die ganze Zeit Freeway-Cola aus dem HWR rumgeholt
hat.
Sorry, dass meine Eltern nur Wasser aus der Leitung angeboten haben, Alter.
Das höchste der Gefühle.
Ich habe noch selbstgemachten Holunderblütensirup. Selbstgemachter Holunderblütensirup. Ah, der schmeckt ein bisschen angegoren. Hält sich noch.
Der
auf jeden
noch.
Fall. Ich hatte da wie Liebeskummer, weil die Helene Haretti sich dann nicht mehr hat blicken lassen. Und auch, dann
wie
haben
soll
wir
soll ich noch was sagen?
Wir haben ihr ein Geschenk
geschenkt. Wir hatten ein Gastgeschenk für sie. Und das war so eine niedlich geschriebene Karte, ein kleines Dings, dann irgendwas sie sich dann mit nach Hause nehmen kann, um sich an die tolle Zeit zu erinnern. Und dann, als sie wieder weg war und wir das Zimmer aufgeräumt haben, hat das gesamte Geschenk im Müll, die hat das einfach genauso, wie wir dir das gegeben haben, hat die das weggehauen, wo ich denke, haus doch wenigstens in einem Park weg oder
aber
so.
Vielleicht dadurch, dass ja niemand aus unserer Familie auch nur irgendwie Spanisch sprechen konnte, ich eingeschlossen. Hatten wir vielleicht auch einfach Kommunikationsprobleme.
Es gab nicht die Möglichkeit, einen Bond überhaupt herzustellen.
Ich konnte sagen, Käsebrot oder Brot mit Wurst oder ich möchte gerne einen Orangensaft bestellen.
Ja.
Das waren so meine Skills. Deswegen kann ich verstehen, dass sie vielleicht dann auch einfach irgendwo hin wollte,
aber
wo sie sich vielleicht auch unterhalten kann.
An die Helene habe ich jetzt auch immer mal gedacht bei unserem Ausflug.
Genau, und ich wollte ja gerade eigentlich den Bogen spannen, warum dort überhaupt also diese deutsche, so eine große deutsche Community ist, in Chile auch und in Argentinien. Und zwar gab es eine relativ, die haben ab dem späten 19. Jahrhundert eine große deutsche Einwanderung nach Argentinien wegen der liberalen Einwanderungspolitik. Und später, also die haben dann damals dort auch Schulen aufgebaut und dies und das, und sind aber viel auch so unter sich geblieben, die Deutschen. Und dann später war Argentinien dann ein Zufluchtsort für Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind richtig hochrangige Kriegsverbrecher nach Argentinien und haben sich dort abgesetzt.
Ja.
Richtige Vollnazis haben sich in Argentinien abgesetzt. Mhm. Das nur mal ganz kurz zur Einordnung.
Ja.
Deswegen, aber jetzt nochmal, das habe ich ja versucht gerade zu erklären, wegen dieser Einwanderung gab es dann dort relativ viele so deutsche Schulen und generell ist da einfach, gibt es Leute, die Deutsch sprechen können und sich zumindest auch für deutsche Bands interessieren. Die Toten Hosen sind da ja auch riesengroß zum Beispiel.
Ja.
Die sind riesig dort. Und dann sind wir in Buenos Aires angekommen, dort waren wir gerade.
Genau, und das ist eine wirklich riesige, eine fette Großstadt und es macht einfach nur Bock. Also ich finde wirklich Buenos Aires richtig geil. Mir hat das übelst gut gefallen, weil das ist wie Berlin, aber nochmal größer und nochmal irgendwie besonderer und so. Und was ist
sehr,
dort?
Man muss sagen, dass man optisch, das ist sehr europäisch geprägt alles.
Ja.
Manchmal läuft man Straße lang und denkt, man ist in Lissabon, manchmal läuft man Straße lang und denkt, man ist in Barcelona und so.
Ja.
Das war schon sehr europäisch geprägt.
Und was auf jeden Fall einfach übelst geil ist und übelst Bock gemacht hat, ist Mototaxi fahren. Und zwar ist das so, wie wenn du hier in Deutschland dir über irgendeinen Anbieter quasi, also keine Ahnung, ob du dir was Uberst oder was, kommt ja mal ein Auto, was dich abholt und irgendwo hinfährt. Und das kannst du ganz einfach in der App, blablabla. Und das gibt's dort aber mit einem Motorrad und dann kommt immer eine Person und holt dich mit dem Motorrad ab. Du
Geil.
Setzt dich hin und da wird auch gar nichts gesagt. Also die Person sitzt da, reicht dir wortlos einen Helm hin, du setzt dich drauf. Und dann musst du gucken, wie du kommst. Musst dich irgendwo
geil.
Festhalten.
Dann hat der Fahrer mich gefragt, darf ich so durchschlängeln mich durch die Autos? Und ich war so, go for it, Alter, ich hatte Bock auf ein Abenteuer. Und das war wie eine gesenkte Sau, Alter. Das war aber übelst geil.
Das war aber echt krass, weil mich hat da nie jemand gefragt. Das wurde einfach so gemacht. Und da musste ich richtig die Beine anziehen, dass irgendein Autospiegel mein Knie mir abruppt. Und teilweise waren auch die Helme so, da musstest du einen Knoten unten reinmachen in die zwei Schlaufen, weil es nicht mehr der Verschluss nicht funktioniert hat und so. Und es war so ein bisschen so, du konntest immer eine geile Fahrt haben, konntest aber auch eine komische Fahrt haben. Und da habe ich mir bei einer Fahrt so krank das Bein verbrannt an dem Auspuff von dem Motorrad, dass ich, also wirklich, ihr macht euch kein Bild. Das war eine so räudig große Wunde, die war so groß wie, sagen wir mal, mindestens eine Faust, sagen wir mal so anderthalb Fäuste und wirklich riesengroß und Brandblase. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ich hatte ja mal eine Brandblase von einer Wärmflasche, weil ich eingeschlafen bin und mich dann nicht bewegt habe, 8 Stunden. Und da war das ja auch so, dass die Wunde einfach ewig nicht verheilt ist. Und dann war ich so, nee, ich kann es nicht normal erleben. Und habe mir dann so übelst weirde Sachen dort in der Apotheke geholt, weil das auch geil ist. Du kannst dir dort übelst viel Zeug in der Apotheke holen, ohne irgendwie Rezept oder irgendwas. Und das war auf jeden Fall aufregend. Und da habe ich jetzt, ich habe an meinem Knöchel, habe ich ein Tattoo. Und das Tattoo ist entstanden früh um 4 in der Jugendherberge, als wir auf einem Festival gespielt haben, hat das der Mischer von einer anderen Band hat das mir gestochen so. Und der hat beim Tätowieren hat er so Sachen erzählt, hat so gestikuliert und hat mir mit dem mit der Nadel einmal noch ins Bein gestochen und seitdem hatte ich quasi als weiteres Tattoo ein so einen Tätowierpunkt, also quasi einfach nur so, wo es halt tätowiert war und es seit Jahren schon da gewesen. Und dieser Punkt, der ist einfach weggebrannt. Ich habe so viele Hautschichten mir verbrannt, dass dieser Punkt weg ist.
Die Wunde war sehr ekelhaft.
Ich habe einfach das Tattoo dort rausgeschnitten gefühlt. Das war wirklich, also das war...
Übrigens haben wir ja auch 2 Tourblogs dazu veröffentlicht.
Ja.
Da erzählen wir auch einmal was über die Wunde. Und da habe ich gesagt, dass sie sehr muchtet. Wo mir jemand geschrieben hat, was Muchten heißt. Da wusste ich auch nicht. Muchten ist scheinbar wieder ein sächsisches Wort. Stinken.
Oder wenn was übelst
muchtet.
Dann sagt man, es muchtet übelst so Mock.
Ich finde, wenn etwas stinkt und man sagt, es muchtet.
Oder Käsemauken.
Es wenn muchtet, jemand stinkige
ist so eine geile
hat, über Lotta, man muss wirklich mal sagen, in Sächsischen gibt es Wörter, die Sachen wirklich nochmal wirklich so
besser
von der,
auf den Punkt bringen.
Das Wort klingt so, wie
phonetisch.
Ich will, wie es klingt. Es muchtet, Alter.
Ja.
Es stinkt, es muchtet. Das
Übel
ist doch
so Mock, Alter.
Ich finde, Muchten ist ein hammergeiles Wort. Ich wusste nicht, dass es sächsisch ist.
Ja.
Ich musste übelst lachen, Alter.
Ja.
Weil wir durch die Straßen laufen von Buenos Aires und Lotta war so, guck mal, das ist doch irgend so ein, den kenne ich aus so einer Werbung, ist das nicht so ein deutscher Fußballer? Ich so, Alter, Lotta, das ist Messi. Das ist Messi, der ist hier an jede Hauswand gemalt, weil das ein argentinischer Fußballspieler ist.
Ich dachte,
ja, der
wenn ich
mit 26 Einsätzen WM-Rekordspieler ist, weltweit bekannter Fußballspieler,
ja.
Messi. Und du so,
ich
kenne ihn aus der Werbung, als ob das so Yogi Löw wäre oder
weil
so.
Ich dachte, wenn ich den kenne, muss es ja, kann das ja einfach nur irgendein der Schweini oder der Özil oder der Basti sein. Und dann war das da Messi und da habe ich mir wirklich überlegt, man hat ja immer mal so Momente, wo man gefragt wird, was ist so dein Ziel und für uns ist so,
war dort
wir wollen so Super
Bowl
Halftime-Show spielen und bla bla bla, aber was mein wirklich, wirkliches Ziel ist, ist, dass in meiner Heimatstadt, also in Chemnitz, irgendwann, dass ich so fame bin, dass ich da auf den Einkaufstüten in der Kaufhalle drauf bin und so war das nämlich da. Du bist in den random Supermarkt gegangen und auf der Supermarkt-Einkaufstüte war da Messi.
Ich
und
hätte
da
in
bin
Chemnitz
ich
gern,
neidisch.
Ich hätte
das
in Chemnitz
auch.
Gern neben Karl-Marx-Kopf eine Büste
ja,
von
das
mir.
Ja, das sowieso.
Das wäre super geil.
Aber weißt du so, dass du so Lokalheldin bist und auf jedem, das ist so gefühlt, du bist hinten auf
Messi
dem Euro.
Messi ist kein Lokalheld, Lotta.
Nein, aber dass du... Natürlich, ja, ich weiß, dass der ein Weltstar ist, bla bla bla. Aber dort natürlich nochmal mehr, weil der von dort kommt. Und stell dir vor, in ganz Deutschland haben die mich auf der Einkaufstüte. Das wäre doch so geil. Fändest du das nicht geil?
Naja, ich weiß nicht so
Alter,
richtig.
Doch, ich will
lieber,
auf der Einkaufstüte sein.
Na, ich hätte lieber, und daran muss ich gerade denken, es gab mal den ehemaligen Präsidenten von Turkmenistan und der hatte von sich selber erbauen lassen eine riesige goldene Statue, die sich im Laufe des Tages dreht, um immer der Sonne zugewandt zu
mit
stehen.
Mit der Sonne, ja. Das ist so geil.
Und das hätte ich gerne in Chemnitz irgendwo auf
ja,
dem Dach.
Check ich.
Aber na, eher auf, in einem Park,
eher
auf so einer Fläche, wo viele
ja.
Leute langlaufen.
Ja.
Eigentlich auch neben Karl-Marx-Kopf.
Ja, natürlich. Das muss
damit
schon
das
kommen.
So, eigentlich
weil
kann man so anfangen, es wäre doch geil, wenn Chemnitz anfangen würde, da so, so
mehrere
die Promis, dass neben Karl-Marx-Kopf dann die Kathi Witt steht,
ja.
dann der Michael Ballack,
ja,
dann der Matthias Schweighöfer.
Oder auch so, es war ja mal der Darm vom Karl-Marx dann in einem anderen Park und ich wäre auch offen dafür, einfach so Körperteile, Organe oder Gliedmaßen von anderen, also weißt du, dass einfach das so...
Was würdest du denn gerne als Körperteil irgendwo verteilt haben in Chemnitz? Weil das bei dem Darm, das muss man sagen, das war quasi die KünstlerInnen, die das gemacht haben, hatten als Idee, dass man das weiterdenkt, diese große Büste von Karl-Marx, dass man sagt, die Organe sind über die Stadt verteilt und hatten dann in der... im Verhältnis, wie der Kopf quasi gemacht ist, hatten die dazu den Darm gemacht. Und der lag
geil.
In einem Park, gab es viel Stress, war Teil von den Gegenwarten, von der Kunstausstellung Gegenwarten, ist leider nicht mehr da, aber lag ganz lange in einem Park,
hat
so
mir
ein riesiger,
gut gefallen.
Bronzefarbener Darm,
ich
wo Kinder drauf rumgeklettert
grade,
sind.
Ich weiß halt nicht, wie geil meine Organe aussehen, weil ich die jetzt nicht sehe. Weißt du, was ich meine?
Man kann auch einen Körperteil
aber ich glaube zum Beispiel meine...
Mein Schwanz.
Mein
Spaß. Ich würde meinen Schwanz in den Park legen. Alter, ich würde meinen Schwanz in den Park legen.
Ja, ich halt auch mäßig auf den oder so, ich weiß es nicht.
Ohr?
Einfach so eine begehbare Nase ist auch irgendwie
auch geil.
Ja, das würde ich mir noch überlegen. Da muss ich länger drüber nachdenken, tatsächlich. Und wir waren dann in Buenos Aires und dann hatten wir erstmal, die ersten Tage waren so geil zum Ankommen. Also wir konnten erstmal uns mit der Stadt ein bisschen vertraut
Fernet
machen.
Fernet zum Beispiel gekostet, das ist dort wie so ein, mich hat es erinnert an so einen Kräuterschnaps.
Jägermeister.
Sowas mäßig mit Cola, Fernet, gar nicht meins, ist aber dort, trinken die Jugendlichen, habe ich mir sagen lassen. Empanadas haben wir gegessen, diese geilen Teigtaschen. Süßes haben wir viel gegessen. Das Süße ist so süß, dass sogar unsere Süßmaus Tim Schell Kuchenstücke abbrechen musste, weil das wirklich
das
nochmal
ist
eine andere,
wirklich ein anderes
andere
Level
Süßigkeit ist.
Und wir haben ganz viel Obst gegessen, weil Leute, ihr macht euch kein Bild, dort war Erdbeer- und Mango-Saison. Oh, das fand
geil.
Ich so geil. Und dann rückte quasi das Konzert immer näher, unser erstes in Buenos Aires. Und ich sag mal so, wir wussten ja gar nicht, was wir von den Konzerten erwarten dürfen, weil wir noch nie dort waren. Wir waren noch nie dort. Wir sind eine Band, die deutschsprachige Musik macht. Also wer, also ne, es wäre auch völlig fair gewesen, wenn man gesagt hätte, da kommt halt niemand.
Also
weißt du, ich meine, es wäre auch.
Ein paar
auch,
Leute haben uns geschrieben, die dort gerade FSJ machen oder studieren.
Paar Blondinators.
Oder ein paar Leute kamen dann, die einfach eine Begeisterung für deutsche Musik so generell haben. Und da wusste ich, okay, es kommen schon mal mindestens 5, 6 Leute.
Genau. Aber darüber hinaus wusste man ja einfach nicht, wie das laufen wird. Und unser erstes Konzert.
Es war auch
war,
kostenlos, das war geil.
Kostenlos und das war in einem Club. Und die hatten halt von der Veranstaltung her auch sehr viel Werbung gemacht. Und es gibt halt auch Leute, die so sind wie, ach, ein internationales Konzert, das gucke ich mir mal an. Und dann haben wir dort gespielt und das war wie ein normales Konzert.
Von 300 das war Leute gefühlt. Mit Moshpit und allem.
Das war voll, das Ding. Die Bude war voll. Und ich dachte richtig so, ach du Scheiße, okay. Wir sind einfach.
Ich habe immer spanische Zwischenansagen gemacht.
Ja.
Und ich war aber, ich wollte die eigentlich freier machen. Ich war dann aber so aufgeregt. Manchmal verliert man dann ja die Worte.
Ja.
Und sowieso haben wir so eine Mischung aus Deutsch, Englisch, Spanisch gesprochen, weil
manchmal
konnten die Leute eher noch Deutsch im Raum als Englisch.
Ja.
Trotzdem hatte man aber immer das Gefühl, wenn ich jetzt Deutsch rede, das ist so ignorant.
Ja.
Deswegen haben wir dann auch oft auf Englisch gesagt.
Wir haben alles gesagt.
Und dann aber habe ich immer versucht, diese wenigen Basics, ich habe mir Sachen aufgeschrieben, aber ich hatte dann auch irgendwann so Basics drin.
Und ich sag mal so, wir fragen ja schon den gesamten Festivalsommer die Leute, ob sie sich selber lecken können. Und selbst hier auf Konzerten von uns, also auf Festivals, wo eigentlich ja viele Leute sind, die uns hören und so, ist da wirklich ohrenbetäubende Stille.
Ja.
Also wirklich Leute,
schreien
die sind
bei
so
allem
perplex von dieser Frage, dass sie nichts antworten. Jetzt könnt ihr euch ja mal vorstellen, wie die Frage kam in Argentinien.
Ja, wir haben das gesagt so, ey, die funny, nächste Ansage machen wir auf Deutsch. Wer kann in Deutsch hier, wer kann Spanisch? Übersetzt mal bitte für eure NachbarInnen hier.
Dann haben wir die Frage gestellt, dann wurde übersetzt und dann war Totenstille.
Trotzdem Stille. Wie viele Leute immer gefragt haben, warum Johann nicht mit ist. Ja. Ich war irgendwann so wie, yo, alles gut, beruhigt euch. Wir sind noch
hier
befreundet.
Nix im Argen.
Wir sind zusammen. Wir bereiten eine Tour vor.
Ja.
Wir gehen auf Tour zusammen. Johann mag einfach fliegen nicht.
Ja.
Und deswegen hat er gesagt, kommt, macht euer Ding.
Ja.
Aber wir hatten dann Caro mit, das ist unsere Produktionsleiterin eigentlich.
Ja.
Und die ist gebürtige Kolumbianerin. Das heißt, die konnte zum Glück auch so mit den TechnikerInnen vor Ort und so auf Spanisch reden und hat dann auch live zum Beispiel gesagt, im nächsten Song geht es um die Klitoris.
Und die hat
Shoutout
sich einfach
an Caro.
Ich wollte es gerade sagen, die hat sich komplett den Bass draufgezogen und ihr wisst, wie crazy der
und
Johann
Bass
spielt. Und
die hat
Alter,
auch gesungen.
Die hat gesungen. Alter, das war wirklich, also wirklich da mal wirklich, das ist unsere quasi unsere Auslandsbesetzung. Also wird quasi jedes Mal, wenn wir da ein Angebot bekommen, wird es erstmal noch mit Johann besprochen, ob er da Lust hat oder so. Und wenn nicht, dann kommt Caro mit und ich finde das so beeindruckend, wie man sich sowas einfach draufziehen kann. Ich finde das wirklich, also da wirklich Hut ab und Applaus nochmal. Shoutouts an Caro en el Bajo.
En el Bajo.
wie gesagt, das erste Konzert war Legende. Es war einfach nur geil. Da war auch dieser übelste, wirklich der Typ war ein Icon, der gesagt hat, Blond ist una fantastica Banda. Das hat mir so gut gefallen. Der war so toll und der war ganz, ganz lieb. Und Leute, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber ich habe das Gefühl, wir werden diese Reise die nächsten Folgen noch aushalten, weil wir haben original über gar nichts geredet heute.
Ja, aber
heute.
Wenn wir nächste Woche Podcast aufnehmen,
sind
wir schon
Tour.
Auf Tour.
Ja, egal. Wir reden dann, wir gucken einfach, wie wir es schaffen.
Ansonsten
aber
reden wir dann über Tour
wir
und dann
machen wir übelst viel erlebt und wir werden euch das auch alles erzählen, aber es passt nun mal heute nicht in diese Folge, weil wir ungefähr 20 Minuten den Fußnägeln von einem fremden Mann gewidmet haben. Seht
ja, wir können
nach.
Ja auch nicht länger machen. Wir müssen ja so viel vorbereiten. Leute, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir wieder da sind.
Ja.
Muss man mal sagen. Trotzdem, es war sehr schön, es war sehr warm auch. Und
ich
so.
War auch direkt, ich
und
war direkt,
ist
als
dann
wir gelandet
sehr
sind.
Dunkel.
Wir sind hier gelandet. Wir sind 19 Uhr in Berlin gelandet. Dann sind wir nach Chemnitz gefahren, waren 23 Uhr irgendwann da. Und dann bin ich direkt feiern gegangen.
Nee,
noch.
Das geht nicht.
Und
nicht
das war wirklich so geil, weil ich habe mich gefühlt, als hätte ich so ein Auslandssemester gemacht oder so. Weil ich habe noch nie, wir waren nicht nach der Schule irgendwo im Ausland oder wir haben jetzt nie Erasmus oder sowas gemacht. Deswegen kenne ich das nicht. Und dadurch, dass wir jetzt so 3 Wochen weg waren, war das so lang, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe meine FreundInnen umarmt, als hätte ich die in den Jahren gesehen.
Ja.
Weil ich aber auch das Gefühl hatte, Alter, ach du Scheiße, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Und ich hatte auch am Ende, wir waren ja in Buenos Aires, dann in ganz vielen anderen Städten, dann wieder in Buenos Aires, um nach Hause zu fliegen. Und als wir nach Buenos Aires reingefahren sind, hatte ich so ein Gefühl von, ah, jetzt bin ich zu Hause. Geht's noch? Da hatte ich so ein Zuhause-Gefühl zu Buenos fucking Aires. Das war so verrückt. Und deswegen,
ich wollte
gerade
noch
mal wirklich eine aufwühlende Reise und ich will
sehr,
auch alles davon
erzählen. Wir reden
noch
ganz viel darüber. Ich wollte gerade nur noch sagen, dass wir ja jetzt in Deutschland auf Tour gehen und die Tour ist eigentlich weitestgehend ausverkauft.
Ja.
Es gibt noch Tickets für, wenn ich mich jetzt nicht täusche,
Zürich,
Köln und Hamburg.
Ja.
Und das war's, glaube ich.
Ich glaube auch.
Und da könnt ihr noch vorbeikommen, eure FreundInnen hinschicken. Ansonsten sehen wir uns in den anderen Städten auf Tour. Ich hoffe, ihr übt unser Intro und unser Outro.
Ja.
Das ist jetzt die letzte Folge vor
und
der Tour.
Alle anderen Songs
und ich hoffe, ihr übt alle anderen Songs auch. Aber wir wollen Intro und Outro, wollen wir
geht's
hören.
Noch, natürlich.
Ich will auch wieder Schilder sehen.
Henna, klar.
Ich will Schilder sehen.
Ja.
Und ich finde natürlich, dass sie eine ganz tolle Zeit auf den Konzerten hat. Wir reden dann dort.
Und deswegen sage ja, ich wollte gerade sagen, da erzählen wir den Rest in den Zwischenansagen.
Ja.
Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, oh, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es war Folge 262 des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir uns für euch hingesetzt haben, Podcast recorded haben. Empfehlt den FreundInnen weiter. Und wenn ihr uns heute in den Kommentaren supporten wollt, dann kommentiert doch mal, gibt es eine Schere?
Ja,
Fußnägel,
gibt Schere.
Einen Fuß und eine Schere.
Ja,
und also, aber es müssen ja drei sein, das ist sowas wie Schere, Schere, Fuß, Fuß oder Schere, Fuß, Schere.
Oder drei
Fuß,
Scheren, drei Füße.
Fuß, Schere, Fuß. Und wenn ihr was schreiben wollt, dann könnt ihr ja Welcome Back schreiben, weil wir sind jetzt wieder back in good old Germany.
Oder eure Lieblings-Spanisch-Vokabel.
Genau, oder eure Lieblings-Spanisch-Vokabel. Und ja, deswegen mach ich den Sack jetzt mal zu und wir hören uns nächste Woche wieder, Leute. Es ist doch kein Problem.
Bis nächste Woche.
Bye, Babes. Bye, Babes. Bye. Buenas noches.
Buenas.
Buenas. Ciao.